Der Mensch hat an der Mutter Erde bisher nur Verbrechen begangen und damit nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Umwelt schweren Schaden zugefügt. Mit unendlicher Geduld hat sie seine von Gier, Habsucht und Unverstand geleiteten Eingriffe eine Zeit lang geschehen lassen. Nun, da es aber infolge der ständigen Durchwühlung und Durchlüftung der Erde zu einer inneren Zersetzung ihres Blutes und damit zu einem Absterben der uns ernährenden Stoffe kommt, weil die Menschen nicht nur am inneren Kreislauf des Wassers ihre Pumpwerke ansetzen und der Erde das Wasser aus dem Schoß reißen, sondern auch auf das auf der Erdoberfläche fließende Wasser durch sinnlose Regulierungen der Wasserläufe verderben, der Mutter Erde den Wald nehmen oder ihn organisch zerstören, geht es endlich auch dem Menschen selbst an den Kragen. Dieser Moment musste kommen, um die Menschheit zur Einsicht zu bringen, dass nichts auf Erden ungestraft bleibt und sich jeder sinnlose Eingriff in das wundervolle Lebenswerk Natur letzten Endes am Menschen selbst wieder rächen muss.
Ladies and Gentlemen, welcome back zur dritten Episode der Viktor Schauberger Trilogie, die keine Trilogie bleiben wird, weil sie wahrscheinlich aus 4 Episoden bestehen wird. Eine Quadrologie, wenn es das überhaupt gibt, würde das wahrscheinlich so heißen. Ein Zitat, was ich nicht weiter kommentieren muss und möchte, das steht für sich selbst und trifft den Nagel sehr, sehr, sehr zentral auf den Kopf. Wir haben in der letzten Folge ausführlich über Flüsse und deren eigentlichen natürlichen Flusslauf gesprochen, den es sehr, sehr selten nur noch gibt, weil wir, wie Viktor Schauberger das in dem Zitat auch sagt, meinen, wir könnten überall eingreifen und wie Pippi Langstrumpf die Welt so machen, wie sie uns gefällt. Indem wir einfach hingehen und sagen, oh, der Fluss hier hat viel zu viele Kurven, den lassen wir jetzt mal gerade ins Meer münden, tschüss. Mit all den Auswirkungen, die wir besprochen haben. Natürlich ist dahinter eine Agenda, weil da so viel Kollateralschaden dranhängt, den wir teilweise schon besprochen haben. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Werden wir heute noch weiter darauf eingehen. Ein natürliches Flussbett wäre kurvenreich mit seichtem Gefälle, haben wir gesagt. Eine natürliche Uferzone, die hingeht und das Wasser im Fluss bremst, um es dann durch diese Bremse einzuspulen, wie Viktor Schauberger sagt, und es dann in der Folge automatisch wieder zu beschleunigen durch diese Spule. Dieses ganze System der Natur so angelegt, gibt dem Wasser den doppelten Drall, wie Schauberger das nennt. Ja, sein Doppeldrallrohr haben wir besprochen. Das sind Rohre, die die Architektur eines natürlichen Flusslaufes imitieren und diese Wirkung mitnehmen, diesen Doppeldrall in das Rohr bringen. Das heißt, ein doppelter Drall um die eigene Achse und die Längsachse gleichzeitig. Axial, radial. Axial um die eigene Achse, radial um die Längsachse. Es gibt auch radial-axial. Das ist allerdings dann ein großes Problem. In der Flussmitte entsteht, haben wir gesagt, immer die höchste Geschwindigkeit, wenn der Flusslauf natürlich ist. Und es gibt temperaturtechnisch die Annäherung an den Anomalie, den Antinormalpunkt des Wassers von 3,98 Grad Celsius. Heißt, der Sauerstoffgehalt wird niedrig, der Kohlenstoffgehalt sehr hoch, weil der Sauerstoff verstoffwechselt wird. In diesen Temperaturen von den Kohlenstoffen sinkt der Sauerstoffgehalt ab und die Kohlenstoffe sind sehr hoch konzentriert. Das ist das, was wir wollen. Wir haben über den Versuch gesprochen, mit dem Erz, als man 60 Meter Rohr, Doppeldrallrohr dahingeknallt hat und fette Erzstücke da durchgejagt hat. Und zwar so schnell, dass es fürs Auge nicht mehr sichtbar war. Die Parallele zum Doppeldrallrohr ist unser eigenes Blut. Wie fließt unser Ei, nicht nur das Blut, sondern unsere Anatomie und das Rohr, in dem das Blut fließt? Wie fließt das Blut in uns? In unserer Arterie? Eigentlich tragen wir den größten Fluss sekündlich in uns. Wir haben ein Gefälle, wir haben unzählige Kurven und Verästelungen. Ja, es muss so sein, wie in einem natürlichen Fluss. Wie innen so außen. Wie im Kleinen, so im Großen. Hermetische Gesetze, Naturgesetze, göttliche Gesetze, die zählen immer und überall. Und auch bei uns im Körper wird es in der Mitte des Aderdurchmessers die höchste Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit geben. Wisst ihr, was ein Aneurysma ist? Das ist eine Aussackung der Kapillarwand. Heißt, die Kapillarwand erschlafft mit der Zeit aus den verschiedensten Gründen, weil der Muskel drumherum erschlafft. Und dann gibt es eine Aussackung in der Wand, die eigentlich immer die Form hat von den Wirbeln, die Viktor Schauberger in seinen Skizzen an der Holzleitungswand aufzeichnet und kreieren will. Allerdings ohne, dass diese Holzwand aussackt, sondern die bleibt stabil. Wenn die aussackt, soll ich es vorstellen, ihr habt eine Ader, die Wand eines Kapillars, und dann gibt es da eine Aussackung, ja, wie so eine Raststätte auf der Autobahn, wo das Blut dann reinfließt und sich verwirbelt. Und dann gibt es einen Blutstau und dann macht's puff. Oftmals haben die Patienten Glück, dass das früh genug erkannt wird und gesehen wird. Aber je größer diese Aussackung wird, logischerweise, desto mehr steuert man auf diesen Moment des Schlaganfalls hin, beziehungsweise auf den Moment des Reißens der betroffenen Blutbahn, und dann wird es gefährlich. Allerdings haben wir auch besprochen, dass natürliche Flüsse in dieser Art sehr selten geworden sind. Und die Auswirkung der unnatürlichen Uferregulation der letzten Dekaden sind ein Temperaturanstieg des Wassers, die Wasserqualität leidet, der Uferanriss unter Wasser, ja, das Ufer wird weggerissen. Thema Grundwasser haben wir besprochen. Wenn das Wasser in den Flüssen nicht den Stoffwechsel betreiben kann, den es eigentlich betreiben will, hat unser Grundwasser ein Problem, weil am Ende wird das auch über diese Flussläufe gebildet. Ja, Grundwasser kann sich überhaupt gar nicht mehr so bilden, wie es sich bilden würde. Und kann auch, wie wir besprochen haben, nicht mehr dahin aufsteigen, wo es eigentlich hin muss, und zwar in unserem Sinne. Dann gibt es noch so Themen wie Hochwasser zum Beispiel, wo wir gleich zu kommen. In natürlichen Flüssen wie dem Rhein oder der Donau zum Beispiel, sagt Schauberger, konnte man früher mal ein nächtliches Phänomen beobachten, als es dunkel war, und zwar leuchtendes Wasser. Und was mache ich, wenn ich die Zügel in der Hand habe, um das zu erklären, dieses leuchtende Wasser, und uns von der Wahrheit und einer eventuell heißen Spur abzubringen? Ich lenke ab. Womit? In diesem Fall mit einer Sage, wie der Nibelungensage zum Beispiel. Die gebe ich dann im 19. Jahrhundert noch Richard Wagner auf den Tisch und sage: Richard, Junge, mach mal daraus eine Oper, die sich dann die Gelehrten in München anschauen können, damit hier keiner auf irgendwelche Ideen kommt mit diesem Flussleuchten. Da heißt es dann, es ist dann ein Goldschatz, der im Rhein versenkt wird, in der Nibelungensage, und der verursacht dieses Leuchten. Schauberger sagt dazu ganz klar, das Leuchten hat wirklich existiert, meine Lieben. Ja, beim natürlichen Rhein oder bei der natürlichen Donau, da gibt es niedrige Temperaturen, eine nachts eine Abkühlung, eine noch weitere Annäherung des Flusses auf unseren Anomalie 4 Gradpunkt. Und dann entwickelt so ein Fluss dieser immensen Größe eine immense Schlepp- und Tragkraft. Ich glaube, das können wir uns noch überhaupt gar nicht vorstellen. Stellt euch mal kurz den Rhein vor, oder wenn ihr die Donau kennt, die Donau. Und stellt euch mal vor, was das für Wassermassen sind. Wenn ich diesen Fluss natürlich fließen lasse, wenn der natürlich fließt, mit einer natürlichen Uferregion, wenn er sein seichtes Gefälle hat, wenn er seine Kurven hat, da drin entsteht so eine Power und Schlepp- und Ziehkraft dieses Wassers, das ist unvorstellbar. Und was hat das zur Folge? Wenn die Tragkraft und die Schleppkraft so hoch wird, Masse wird bewegt. Nicht nur das Wasser, sondern auch Masse wie Gestein, Kiesgestein auf dem Grund des Rheins zum Beispiel. Und was passiert, wenn Steine aneinander reiben? Es entsteht Energie, die in Form zum Beispiel von Licht sichtbar werden kann. Gibt es nicht auch Menschen, die so Feuer entfachen? Ist es nicht damals so passiert bei den Neandertalern, dass man zwei Steine gegeneinander gekloppt hat und auf einmal war eine Flamme da? Also unabhängig von den Neandertalern, die kompletter Unsinn sind, aber die Steine und das Feuer, das funktioniert. Wenn ich Masse, und übrigens hat jede Masse eine Frequenz, es gibt keine tote Masse. Wenn ich Masse aneinander reibe, wird eine Frequenz, wird Energie entstehen. Und genauso ist das in diesen Flüssen, gerade in den Flüssen, wo das Wasser noch natürlich bewegt wird. Und wenn dann die Masse bewegt wird und die Kiessteine, das Kieselgestein gegeneinander gerieben wird, entsteht, da bin ich mir sicher, dass Schauberger da keinen Unsinn erzählt, da entsteht ein dezentes Leuchten. Vielleicht auch nicht dezent, vielleicht auch richtig krass. Wie so ein LED unterm Bett, LED unterm Schreibtisch. Überall LED, leider geil. Bin ich mir sehr sicher, dass das so ist. Allein die Vorstellung bewirkt Gänsehaut. Stellt euch das mal vor, ihr steht am Rhein nachts und er fängt so leicht dezent an zu leuchten. Ein anderes immenses Problem der unrichtigen, ein geiles Wort finde ich, gibt es so gar nicht mehr. Oder gab es vielleicht nie, hat Schauberger vielleicht erfunden, der nennt das unrichtige Flusslaufregulation. Auf jeden Fall ein weiteres Problem dieser unrichtigen Flusslaufregulation sind Hochwasser und Überschwemmungen, die auch wie alle anderen Phänomene komischerweise in den letzten 25 Jahren extrem zugenommen haben. Haben wir da einen Ansatz für? Eine Ahnung, warum und wie das passiert? Oder ist es einfach nur viel Regen in kurzer Zeit? Weil dann müsste das relativ oft passieren. Und wer die letzten zwei Episoden gehört hat, der ahnt schon, dass die Zusammenhänge wahrscheinlich andere sind als ein bisschen zu viel Regen von oben. Weil was Hochwasser bzw. eine Überschwemmung prinzipiell nur sind, viel Wasser fließt an der Erdoberfläche ab. Unsere Felder, Straßen, Keller und Wohnzimmer, eine blöde Situation. Aber prinzipiell ist das die Definition. Sehr viel Wasser fließt an der Oberfläche ab. Dann habe ich eine Hochwasser- und eine Überschwemmung. Könnten die in der natürlichen Welt überhaupt entstehen? Ja, in der heutigen Welt auf jeden Fall noch viel wahrscheinlicher als in Victors Welt vor 100 Jahren. Und laut ihm gibt es zwei Fälle, die den Wasserabfluss an und auf der Erdoberfläche herbeiführen. Fall 1, der eigentlich sofort Hochwasser auslösen kann, ist ein negatives Temperaturgefälle. Wie in Episode 1 thematisiert, negatives Temperaturgefälle bedeutet bei Victor Schauberger, dass der Erdboden wärmer als der auftreffende Regen ist. Negatives Temperaturgefälle. Der Erdboden ist wärmer als der auftreffende Regen. Der jetzt für diesen Fall des Hochwassers in sehr großer Quantität auf uns niederregnet. Ja, das braucht's schon immer. In dem Fall nimmt der Erdboden kaum Wasser auf, wegen diesem negativen Temperaturgefälle. Das heißt, die Wassermassen fließen im ersten Moment an der Oberfläche ab. Das generiert jetzt allerdings noch kein Hochwasser und auch keine Überschwemmung besorgniserregenden Ausmaßes. Was passiert durch die Wassermassen initiiert, die jetzt auf dem Erdboden abfließen? Die werden logischerweise den Boden abkühlen. Die werden auf den Boden einwirken von außen. Jetzt dadurch, durch den abkühlenden Boden, wird es möglich, dass sich das negative Temperaturgefälle, Boden wärmer als Regen, in ein positives umkehrt, Boden kälter als Regen, wenn es denn dann lang genug regnet. Wenn das passiert, haben wir den umgekehrten Fall, dann wird das Wasser, diese großen Massen, werden auf einmal in die Erde eindringen. In sehr, sehr großer Menge. Und das in sehr großer Menge eindringende Wasser wird den Boden aufweichen. Das heißt, Geschiebe, Masse lockern und abführen. Ist klar, oder? Der Boden wird weich werden und die Menge des Wassers wird initiieren, dass Masse in Bewegung kommt. Erdmasse wird in Bewegung gebracht durch den aufweichenden Boden und diese großen Wassermengen. Erinnert euch noch an diese schwimmenden Häuser im Ahrtal bei dieser Überschwemmung? Das ist Erdmasse in Bewegung. Warum auch immer im Ahrtal Erdmasse in Bewegung war, das werden wir jetzt hier nicht thematisieren. Hinsichtlich Tunnelsystemen und unterirdischen Geschichten. Aber wenn diese Regenmenge in der Quantität, was die erst auf der Erdoberfläche abfließt, den Boden dann abkühlt, das Temperaturgefälle dreht, dann in den Boden eindringt und Masse in Bewegung bringt, dann auslösen kann, ist sehr, sehr krass. Jetzt haben wir einerseits ein Gefälle des Flussbettes, ja, das Sohlengefälle. Sohlengefälle heißt, die Sohle des Flusses ist der Grund des Flusses. Die Fließrinne des Flusses, da ist ein Gefälle drin. Das haben wir einmal. Und andererseits haben wir ein deutliches Gefälle an der Oberfläche durch die Abführung der Erdmasse. Die beiden Umstände werden die Geschwindigkeit, mit der das Wasser abfließt, extrem erhöhen. Geschwindigkeit wird erhöht, gleichzeitig wird die Schleppkraft, mit der das Geschiebe abgeführt wird, mit der die Masse in Bewegung gebracht wird, steigen. Und dann haben wir einen doppelt ungünstigen Fall, weil jetzt wird es problematisch. Das Wasser wird jetzt böse. Das Wesen des Wassers wird jetzt böse. Schaut euch mal aus eigenem Interesse Videos von Überschwemmungen an. Und von überschwemmenden Flussläufen. Und sagt mir nicht, dass dieses Wasser nicht böse ist. Das Temperaturgefälle wird sich jetzt wieder drehen. Von einem positiven in ein negatives. Und dann bilden sich im Verlauf dieses Geschehens Turbulenzen und Kurven durch diesen rasant fließenden Fluss, der Erdmassen abträgt und mit sich führt. Ist relativ gut vorstellbar, glaube ich. Der Fluss formt bzw. reißt jetzt quasi spontan Kurven. Und an diesen Kurven wird sich das Geschiebe, die Masse, die er in Bewegung bringt, ablagern. Stellt euch das vor, so ein Fluss. Stellt euch das Unterwasser vor, die Uferregion, was der da reinreißt, wie viel Erde der in Bewegung bringt. Ja, wenn so eine Wassermasse in Bewegung ist, was die an Masse mitreißen kann und verformen kann in so kurzer Zeit. Jetzt haben wir das Geschiebe, was sich in diesen spontan gerissenen Kurven ablagert. Das, was dann passiert in der Folge, muss man nicht studiert haben. Die nachfolgenden Wassermassen müssen zwangsweise gestaut werden. Durch die Stauung entsteht was? Überschwemmung und das damit verbundene Hochwasser. Der Fall 2 für ein Hochwasser funktioniert über die Sättigung des Grundwassers. Ob das allerdings heute überhaupt noch möglich ist, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Aber in Theorie bedeutet das, langanhaltender Regen verbunden mit positiven Temperaturgefälle. Regen wärmer als Erdboden. Eigentlich der natürliche Fall, den wir haben wollen. Erdboden ist kühler als das Regenwasser. Also wird das Regenwasser in den Erdboden eintreten und diesen Prozess durchlaufen, den wir in Episode 1 besprochen haben, inklusive Bildung von Grundwasser. Das Grundwasserbecken füllt sich jetzt bis zum Sättigungspunkt und würde eigentlich als hochwertiges, fertiges Quellwasser an die Oberfläche gelangen. Das Wasser muss ebenfalls abfließen, wie das Wasser aus Fall 1. Mit dem folgenden Unterschied. Das Wasser, das Grundwasser durch die Grundwassersättigung, das aufsteigt, ist kalt, dicht und somit spezifisch schwer, wie wir in der letzten Episode thematisiert haben. Das ist ein ganz anderes Wasser als der zu warme Regen im Fall 1. Ein komplett anderes Element. Die Erdtemperatur ist niedrig und dadurch kommt es nur relativ schleppend zu einem positiven Verhältnis zwischen der Erde und dem kalten, schweren Grundwasser. Jetzt kommt noch eine Sache dazu, nämlich da das Sohlengefälle, unsere Fließrinne, im ersten Drittel eines Flusses, so Schauberger, durch die Regulation zumeist viel zu steil ist, ja, wenn man das so reguliert hat, so steil reguliert hat in der Sohle, um es schneller fließen zu lassen, gerade und schneller fließen zu lassen. Wenn es schneller ans Ziel kommt, wir helfen dem Wasser, kommt schneller ans Ziel. Dadurch kommt es durch den Geschwindigkeitszuwachs jetzt auch zu einer Loslösung von Erdmasse. Loslösung von Erdmasse, Turbulenzen und Kurven. Gleiches Problem wie in Fall 1 mit der Konsequenz Hochwasser und Flutung. Ja, wir haben hier jetzt den Fall, das Grundwasser beginnt zu steigen und durch die Menge und die fehlerhafte Regulation des Sohlengefälles, des Flusses, wird eine Geschwindigkeit kreiert, die eigentlich so gar nicht entsteht. Niemals entstehen könnte durch ein seichtes Gefälle und die Kurven. Würde nie passieren. Erst durch unseren Eingriff wird es möglich. Fall 2. Hochwasser. Glaube ich nicht, dass es so oft noch passieren kann, weil wir eine Grundwassersituation haben. Das Grundwasser ist so niedrig, so tief durch die Regulation und die Manipulation über Dekaden hinweg, das wird sehr, sehr schwierig, das überhaupt dahin zu bekommen. Für beide Fälle gibt es laut Victor eine Lösung, dem Ganzen entgegenzuwirken und die Hochwassergefahr auf ein Minimum zu reduzieren beziehungsweise eigentlich gänzlich auszuschalten. Und zwar Stauanlagen mit dem Ziel, diese beiden Situationen erst gar nicht auftreten zu lassen. Wir haben Hochwasser mit unserem Eingriff in die Natur möglich gemacht. Und deswegen muss der Gefahr im ersten Schritt auch in Anführungszeichen unnatürlich entgegengewirkt werden. Logisch. Man muss gemäß der Jahresmitteltemperatur die angesagten Temperaturgefälle einstellen. Die, die es braucht, um das zu verhindern. Für den Fall 1 brauchen wir ein positives Temperaturgefälle zwischen Regen und Bodentemperatur. Ja? Boden muss kälter sein als der Regen. Dann tritt Fall 1 nicht ein. Und für den Fall 2 brauchen wir ebenfalls einen Temperaturangleich, der verhindert, dass sich das Grundwasser im Übermaß emporhebt und an der Oberfläche abfließen will. Und dafür hat Schauberger eine Gerätschaft entwickelt. Seine sogenannte Taucherglocke. Und dafür hat er auch ein Patent kreiert, eins von sehr, sehr vielen Patenten. Und die Taucherglocke ist eine von sehr, sehr vielen Kreationen von Viktor Schauberger. Patent hat er angemeldet, kann man einsehen. Und diese Taucherglocke wäre in Stauseen fähig, die Temperaturen so zu regeln, dass halbe und ganze Kreisläufe entstehen, wie man die benötigt. Weil die Stauanlagen, surprise, surprise, die heute im Einsatz sind, kreieren nur und ausschließlich halbe Kreisläufe. Weswegen die wahrscheinlich überhaupt existieren, um Hochwasser zu fördern. Das bedeutet, halbe Kreisläufe, Erdreich zu warm, kälterer Regen trifft auf, fließt an der Oberfläche ab, verdunstet, bildet eine Wolke, regnet wieder ab. Das ist ein halber Kreislauf. Das ist quasi das System, was wir in der Schule gelernt haben. Das ist der Wasserkreislauf. Wasser regnet ab, verdunstet, dann bilden sich Wolken, dann regnet wieder ab und wieder von vorne. Und niemals kommt es so zur wichtigen Grundwasserbildung. Niemals, ist unmöglich. Wenn ich beide Fälle über die Stauseen kontrollieren kann, indem ich die Wassertemperatur und so auch die Bodentemperatur kontrolliere, dann sind Überschwemmungen eigentlich kaum mehr möglich. Ja, deswegen lege ich einen Stausee an. Und der Stausee ist so geartet, dass der verschiedene Temperaturen aufweist an Oberfläche und Grund. Und dann lege ich den so an, dass ich die Bodentemperatur damit beeinflussen kann. Und wenn ich die Bodentemperatur durch Führung des verschiedenen temperierten Wassers regulieren kann, dann reguliere ich auch die Gefahr eines Hochwassers oder einer Überschwemmung. Dazu ist es bis jetzt noch nicht gekommen, du Viktors Taucherglocke. Aber das wäre der Weg der natürlichen Gegenregulation. Sehr, sehr interessant. Bleiben wir nochmal beim Grundwasser. Die Ufermanipulation und die Konsequenzen daraus haben wir in der letzten Folge detailliert besprochen. Jetzt wissen wir, was seit Jahrzehnten gemacht wird. Das Blut der Erde wird nicht nur in seinem Fluss im Fluss manipuliert, das wird ebenfalls künstlich gestaut in Form von Stauseen, die, wie wir gerade gehört haben, nur halbe Kreisläufe verursachen. Nicht nur Stauseen, sondern auch Staudämme. Allein in Nordamerika gibt es über 2000, die knapp 2 Milliarden Kubikmeter Wasser stauen. 2 Milliarden Kubikmeter. Kubikmeter, 1 mal 1 mal 1. 2 Milliarden. Die haben teilweise eine Höhe von gut 300 Metern. Ja, das sind keine Lego- oder Duplo-Bauwerke. Das sind unfassbare Hauer. Oder die in China. In China stehen eigentlich die größten. Die gehen so an die 300 Meter. Offiziell werden die Staudämme erbaut, um Strom zu erzeugen, der hier eigentlich frei verfügbar und kostenfrei wäre. Aber bauen wir mal ein paar Staudämme, die Strom erzeugen, damit die beschränkten Menschen auf dieser Fläche hier sich mit uns darauf einigen können, den Strom von uns zu kaufen. Übrigens, das größte Business eigentlich auf der Welt, glaube ich. Das Umsatzstärkste. Damit allerdings nicht genug. Was haben jetzt die Flussmanipulation und der Wasserstauwahn für Auswirkungen? Wie Schauberger das schon vor 100 Jahren über die Stauseen gesagt hat, nur noch halbe Kreisläufe. Und diese halben Kreisläufe, nochmal ganz scharf betont, haben die Folge, dass kaum mehr Grundwasser gebildet werden kann. Und die Bodentemperatur und übrigens somit auch die Lufttemperatur, weil, Überraschung, die beiden stehen im Austausch zueinander. Bodentemperatur wird stetig zu warm sein und weiter steigen. einerseits super für meine Klimawandelagenda und das ist kürzlich wieder aufgetretene Gebrabbel, dass wir alle vertrocknen, weil es mal 4 Tage in Folge 33 Grad warm war. Und andererseits mit den Auswirkungen, die seit über einem Jahrhundert wundervoll in den Langzeitplan hineinspielen. Also würde jemand mit Sinn und Verstand die Grundwasserbildung verhindern. Wir haben genauso die Abholzung thematisiert. Die systematische Zerstörung des Ökosystems Wald. Und Statistiken gehört, die da besagen, dass nur jeder 5. Baum in Deutschland gesund ist. Das wiederum bringt uns zum Thema, in Anführungszeichen, fertiges Wasser. Quellwasser quasi, das den Bäumen fehlt. Fertiges Wasser ist auch so eine Namensgebung von Schauberger. Fertiges Wasser, finde ich auch sensationell. Vorher ist es noch nicht fertig. Vorher ist der Stoffwechsel des Wassers noch nicht abgeschlossen. Wenn man so lange und so intensiv über einen Fluss redet, ist alles Fluss. Das wiederum steht in Verbindung zum Grundwasser. Der Typ Viktor Schauberger vereint alles in dem, was der thematisiert hat. Und die Thematiken sind alle direkt miteinander verbunden. Was ist das Problem dabei, wenn parallel zu dieser Abholzung fertiges Grundwasser kaum bis gar nicht mehr gebildet wird und der Grundwasserspiegel sukzessive absinkt? In der natürlichen Welt wäre nämlich das Grundwasser der Dünger, nicht der Stickstoff, den wir seit Jahrzehnten von außen auf die Felder werfen oder pinkeln. Durch die natürlichen Prozesse im Boden würde ein Wasser entstehen, das voll von spannungsreichen Mineralsalzen und somit Kohlenstoffen ist und sich im Boden, nochmal gesagt, emporhebt. Dünger 24/7, so viel es benötigt. Das Wasser, wenn das im Stoffwechsel, das Grundwasser, fertig ist und die Kohlenstoffe in diesem Wasser landen, und den Sauerstoffgehalt reduzieren können, weil sie den Sauerstoff verstoffwechseln, dann wird das Wasser spezifisch leicht. Dann hebt sich das im Boden. In der natürlichen Welt würde das regelmäßig in die oberen Erdschichten transportiert. Und was würde das logischerweise mit den oberen Erdschichten machen? Die qualitativ aufwerten und von unten mit echtem Quellwasser versorgen. Und nicht von oben durch minderwertigen Regen oder gar Bewässerung. Wir würden übrigens auch hingehen und dieses Wasser, das über natürliche Quellen an die Oberfläche dringt, trinken. Beziehungsweise sollten wir das tun. Das wäre das beste Wasser, was es für uns geben könnte. Anstatt den Kopf unter einen Arsen, Blei, Quecksilber, Glyphosat, Wasserhahn zu halten und dann noch zu sagen, ja, nee, bei uns hat man Proben genommen, Tests gemacht, also bei uns Wasserqualität aus dem Wasserhahn 1A, ja, kann man problemlos trinken. Mehr zu Schaubergers Heilwasser werden wir in der nächsten Episode besprechen. Die Änderung der Flussläufe plus die Grundwassermanipulation und das Abholzen bewirken ein Absinken der Ertragfähigkeit der Böden. Ganz einfach. Das ist der Zusammenhang. Deswegen wird es gemacht. Die sind jetzt nicht mehr das fruchtbare, spannungsgeladene Erdreich, wie das eigentlich wäre. Aber warum eigentlich? Was fehlt? Warum ist es nicht so? Unabhängig jetzt vom Grundwasser, was den Stoffwechsel nicht zu Ende bringen kann. Wo genau ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen dem Regenwasser und dem fertigen Grundwasser, dem Quellwasser von unten? Ich habe gesagt, die Kohlenstoffe sind das große Thema dabei. Weil am Ende ist es ganz einfach. Die unterscheiden sich, wie sollte es auch anders sein, durch ihren inneren Stoffgehalt. Da gibt es eine ganz klare Definition. Hochquellwasser oder natürlich fertiges Grundwasser durch diesen Stoffwechsel, den ich gerade angesprochen habe, enthalten immer eine hohe Konzentration an Kohlenstoffgruppen. Und zwar zu 96%. Kohlenstoffgruppen meint alle Kohlenstoffe des Chemikers. Alle Stoffe und Verbindungen mit Ausnahme von Sauerstoff und Wasserstoff. Atmosphärenwasser, besser bekannt unter uns als Regenwasser, enthält sehr viel Sauerstoff und nur sehr wenige Salzformen. Kaum bis gar keine Kohlenstoffe und Kohlensäure, die wir zum Aufbau benötigen. Einerseits sehr wenig Sauerstoff und viele Kohlenstoffe für eine negative Ladung. Andererseits viel Sauerstoff und wenig Kohlenstoffe für eine positive Ladung. Kleiner Seitenhieb, wir haben schon sehr oft über den pH-Wert gesprochen. Negativ geladene Ionen heißt immer hoher pH-Wert, positiv geladene niedriger pH-Wert. Heißt, unser Grundwasser, um zu Quellwasser zu werden und die eben thematisierte dementsprechende Steigkraft zu erlangen, die das benötigt, muss in seinen absorbierten Gasen zu 96% mit Kohlenstoffgruppen versorgt sein. Und das ist ein Stoffwechselprozess, der sich vollziehen muss und Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen ist dieses seichte Gefälle, ich sag's nochmal, eines Flusses so wichtig und nicht sturzbachmäßig geradeaus so schnell wie es geht. Weil in diesem Fluss mit Gefälle, mit natürlichem Ufer, mit Doppeldrall, mit der Temperatur nahe der 4 Grad, da findet diese magische Aufwertung statt. Durch Stoffwechsel. Sauerstoffgehalt sinkt, Kohlenstoffgehalt steigt. Ja, ist wie in uns, wenn wir einen Löffel Hanfsamen essen. Anstelle von einer Bratwurst. Grundwasser, das den Stoffwechsel nicht mehr vollziehen kann, nie in seiner Natürlichkeit fertiggestellt werden kann und diese Kohlenstoffe wenig bis gar nicht mehr enthält, ist schon ein immens großes Problem. Das sinkt ab und ist in seiner Qualität beschissen. Aber wenn das durch diese fehlenden Prozesse, so weit absinkt, wie es heute der Fall ist, dann ist es ein noch größeres Problem. Das ist allerdings die Konsequenz. Das muss so sein, weil es, wie gesagt, diese Kohlenstoffe nicht mehr enthält. Ursache und Wirkung. Mal wieder bei den hermetischen Gesetzen. Das heißt nämlich, dass das spezifische Eigengewicht des Wassers größer wird und die Beziehung zur kompletten Umgebung drastisch verändert. Dieses Wasser wird keinen Auftrieb mehr erfahren. Wohin den Auftrieb? In die oberen Erdschichten, wie eben gesagt. Und im besten Fall oftmals als Heilwasser an die obere Erdschicht und aus ihr heraus, als sogenannte Quelle. Auf Almen, wo es früher keine Rolle gespielt hat, wenn hunderte Stücke Vieh mehr aufgetrieben wurden, streiten sich heute die Weideberechtigten um das Futter, welches ein Stück, ein Tier, benötigt. Die früher fast unerschöpfliche Weide reicht heute nicht einmal für den Bruchteil des damaligen Auftriebs. Zitat von Viktor Schauberger. Logisch, dass Almen in der Höhe das zuerst zu spüren bekommen. Ja, wenn ich eine Alm habe auf 1200 Meter Höhe und das Grundwasser im Flachland schon auf 90 Meter abgesunken ist, ja, dann viel Spaß. Und natürlich ist dieser Umstand und Zustand längst auch im Flachland angekommen. Nahezu 1 Million Hektar, 1 Million Hektar wertvoller Ackergrund gingen im Unterlauf, im unteren Teil der Donau, durch die im Oberlauf dieses Flusses durchgeführten Regulierungsarbeiten, größtenteils an der Sohle, Begradigung, Ufer und so weiter, schon verloren. 1 Million Hektar im Unterlauf der Donau. 1 Million Hektar Ackerland, wertvoller Ackergrund. Können wir uns ja mal ausrechnen. Stellt euch mal 1 Million Hektar vor, was darauf alles passieren könnte. Dieses göttliche System nährt sich selbst. Das ist perfekt. Es ist perfekt, auch wenn die uns seit Ewigkeiten vom Gegenteil überzeugen wollen. Es ist Perfektion bis ins kleinste Detail, die nur von göttlicher Hand kommen kann. Für uns ist diese Perfektion außer Reichweite, weil wir selbst seine eigens kreierte Perfektion sind. Wir sind ja Teil des Bauplans. Wir können diese Perfektion nicht erreichen. Die geht nur von der Station drüber aus. Und wie im Intro-Zitat gehört, wenn wir meinen, da eingreifen zu können, dann bezahlen wir einen Preis, der mitunter sehr hoch sein kann. Und der ist sehr, sehr hoch, wie wir tagtäglich spüren. Denken wir das Ganze mal einen Schritt weiter. Die erzählen uns, Pflanzen seien zusätzlich zu ihrem selbstgeschaffenen Klimawandelgeist Wasserräuber. Ja, Pflanzen sind Wasserräuber. Die produzieren zwar die Luft, die wir hier atmen dürfen, aber gleichzeitig dürfen es auch nicht zu viele Pflanzen sein, weil sonst geht uns das Wasser verloren, sonst trinken die uns alles weg. Schaubergers Ausführungen dazu sind unglaublich interessant und neulandig. Jetzt habe ich auch mal ein Wort kreiert. Neulandig. Wie ganz viele seiner Zusammenhänge, die der über Jahrzehnte erforscht hat. Und Gott sei Dank aufgeschrieben hat. Der Wald ist ein Wasserproduzent, sagt Schauberger. Sekunde. Der sagt jetzt, der Wald produziert Wasser, obwohl die Schlauen sagen, der Wald würde die Erde trocken saugen. In dem so wäre, müssten sich die Wasser- und vor allem Grundwasserbestände ja jetzt mal ruckzuck erholen. Und es müsste eigentlich überlaufen bei der vor sich gehenden Abholzung weltweit. Wird ja so viel abgeholzt, mein Gott, müssen wir Wasser ohne Ende haben, weil dann können die uns ja gar nichts mehr klauen, die Bäume. Natürlich ist dem nicht so. Weil wäre die These korrekt, da müsste auch umso weniger Wasser da sein, als der Reichtum an Wald zunimmt. Auch dem ist nicht so. Wie soll der Wald also ein Blutegel sein? Wie ist es also, dass nur jeder 5. Baum in Deutschland gesund ist? Und welche Bäume überhaupt von jedem 5.? Weil wirkliche Edelhölzer kennen wir gar nicht, kennen wir überhaupt nicht mehr. Die existieren nicht mehr. In unserer akribisch aufgeforsteten Monokultur, die wir Wald nennen. Weil 500 Nadelbäume nebeneinander auf 150 Quadratmeter sind nicht wirklich das, was der Schöpfer vorsieht. Und haben auch nichts mit Edel zu tun, eher mit Fließbandarbeit. Wie viele verschiedene Pflanzensorten gäbe es ursprünglich auf diesen 150 Quadratmetern? Wie viele verschiedene Hölzer, Unterhölzer, Bodendecker? Erinnert euch an die erste Episode, da laufen Vorgänge und Wechselspiele ab, die, wenn die sich gegenseitig erhöhen und die Qualität steigern sollen, auf Vielfalt angewiesen sind. Nicht auf eine Baumsorte auf dem Hektar Land. Eine, vielleicht 2 Generationen der Monokultur. Sieht das Ganze ganz gesund aus. Oh, sieht ganz hübsch aus. Und spätestens ab der 3., so Schauberger, beginnt der Jammer. Und es werden schwarze Äste, schwammiges Holz und wie Viktor Schauberger das nennt, ein krebsartiger Zerfall sichtbar. Seine Sicht darauf, sehr interessant, auf dieses Thema, werden wir uns in der nächsten Episode anschauen. Geht mal bitte in einen monokultivierten Wald, werdet ihr keine Probleme haben, einen zu finden, und sagt mir, was ihr da seht. Ich sage euch, ihr werdet keinen einzigen finden, in dem das gerade genannte, schwammiges Holz, schwarze Äste und so weiter, nicht die Oberhand genommen hat, kein einziger. Es ist ein Trauerspiel. Ganz krass. Wir hatten das letztes Jahr auch noch, da waren wir in so einem kleinen Wellness-Hotel. Und in Norditalien. Und da war um das Hotel herum auch Monokultur. Nadelwald. Das war unglaublich. Da sind wir spazieren gegangen morgens. Das ist wie ein Friedhof. Wie ein Friedhof. Und wie viele Monokulturwälder haben wir? Wie viel wurde abgeholzt? Wie viel wurde künstlich aufgeforstet? Das ist eine absolute Lächerlichkeit. Uns wird jetzt gelehrt, dass der Baum Baumwurzeln hat. Ja, jede Pflanze, ob Stiefmütterchen oder eine Akazie, haben Wurzeln. Uns wird gesagt, dass der mit denen Wasser aufnimmt und durch seine gesamte Struktur bis in die entlegenste Ecke seines Wesens in 30 Metern Höhe bringt. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das geht? Wie das gehen soll? Wenn nicht, ist eine Frage für die heutige Meditation. Wie kommt das Wasser in die 30 Meter hohe Eiche ins letzte Blatt? Die Erklärung der Wissenschaft werden wir uns dazu jetzt auch nicht anschauen. Zeitverschwendung. Kein Bock drauf. Der Schauberger hat herausgefunden, dass Wurzeln hermetisch abgeriegelt sind. Immer wieder bei hermetisch, hermetische Gesetze. Wurzeln sind hermetisch abgeriegelt. Und zwar durch Protoplasma, das sogar verhindern soll, dass Wasser eindringt. Ich sag euch, das Zitat ist auch, das Zitat hat Schauberger auch gebracht, das habe ich aber nicht mehr gefunden. Werde ich nachreichen, werde ich finden. Es ist immer das Gegenteil von dem, was die uns glauben machen wollen. Das hat er in einer seiner Schriften auch niedergeschrieben. Genauso. Dafür sagt er, wie sollen wir es denn jetzt machen? Ja, genau das Gegenteil machen. Dann ist alles richtig. Witzigerweise wurde dieses Protoplasma, das die Wurzel abriegelt, aus dem Wortschatz der Wissenschaft gänzlich gestrichen. Heute ist das Zytoplasma, die Zellflüssigkeit. Dabei beschreibt Protoplasma einfach nur die gelartige Masse, die eine jede Zelle produziert. Enthält und umgibt bei den Wurzeln, wird das Protoplasma produziert, um die Wurzel zu schützen und quasi zu isolieren. Ursprünglich kommt der Begriff Protoplasma von Protoplastus. Protoplastus, den kennt ihr alle aus Genesis, das ist Adam, der ersterschaffene Mensch. Daran angelehnt beschreibt Protoplasma die Lebenskraft der Flüssigkeit, die einem jeden lebenden Organismus auf dieser Fläche hier innewohnt. Wollen wir uns jetzt nochmal fragen, warum sie diesen Begriff samt der Bedeutung löschen wollen bzw. gelöscht haben? Vitalisten hat man die genannt, die sich mit einem solchen Hokuspokus beschäftigt haben damals. Vitalisten, auch ein schöner Begriff eigentlich. Vitalisten, Menschen, die sich um die Vitalität kümmern. Für Schauberger reicht da folgender Umstand. Wenn wir im Frühjahr um uns schauen, der Mensch hat, glaube ich, so viel beobachtet, ich weiß nicht, der muss Jahre einfach nur da gesessen und beobachtet haben. Wenn wir im Frühjahr um uns schauen, dann bemerken wir, dass zuerst die Spitzen zu grünen beginnen, was unmöglich wäre, wenn die Pflanzen mit dem Wasser die Nährstoffe aufziehen würden, weil in diesem Falle die Nährstoffe zuerst den unteren Partien zugutekommen würden. Relativ logisch, können wir uns ja alle mal bewusst anschauen. Primär im nächsten Frühjahr, wenn es sprießt und beginnt. Zuerst die Spitzen. Wenn es so wäre, wie man uns sagt, dass das Wasser und die Nährstoffe über die Wurzeln aufgenommen werden, dann ist es wohl kaum möglich, dass die Spitzen zuerst versorgt werden. Der hat dazu ein Experiment entworfen und durchgeführt, was das Prinzip des in der Pflanze aufsteigenden Wassers samt der Nährstoffe aufzeigt und veranschaulicht. Und wie das Ganze in der pflanzlichen Struktur vor sich geht. Ich hätte gesagt, gehen könnte, aber ich glaube, geht. Und zwar wird ein Gefäß mit Sand gefüllt und von außen isoliert, sodass die Temperaturen aus der Umgebung halt nicht darauf einwirken können. An der Sohle, am Boden des Gefäßes, wird Eis platziert, um eine Temperatur nahe der 4 Grad oder exakt von 4 Grad zu generieren. Das ist eine Erdbodenimitation, wie es im natürlichen Fall wäre. Unser, nochmal, Anomaliepunkt, 4 Grad. Jetzt wird in das Gefäß ein U-förmig geformtes Glasrohr platziert, in das ein wenig Quarzsand kommt. Quarzsand ist indifferent. Indifferent heißt, leitet nicht. Leitfähigkeit wird durch den Quarzsand ausgeschaltet. Und dann kommt da ionisiertes Wasser rein. Gelöste Kohlenstoffe und nicht vorher der Sonne ausgesetzt. Dann kommen Glaskappen auf die Öffnungen des U-Rohrs und dann wird das Ganze dem Sonnenlicht ausgesetzt. Und dann passiert folgendes Phänomen. Wenn das Wasser im Rohr die 4 Grad erreicht und die Oberfläche durch die Sonne ca. 20 Grad, dann verliert das Wasser sein Gleichgewicht, wie er das nennt. Und dann beginnt das im Rohr zu steigen. Wenn man dann hingeht und durch die Öffnung Luft in das Rohr eindringen lässt, dann wird der Wasserstand der beiden U-Anteile sich wieder ausbalancieren. Wenn man das wieder schließt und die zuvor generierten Temperaturen wiederherstellt, wird das Wasser wieder beginnen zu steigen. Und bei Nacht, sagt Schauberger, kehrt sich dieser Prozess genau um. Heißt, in allen Kapillaren, denen bei Tag Sonne und Wärme Wasser steigt, da kehrt jetzt Ruhe drin ein. Allerdings wird es dann beginnen, in den übrigen Kapillaren zu steigen. Heißt, die in der Pflanze aufsteigenden Stoffe unterscheiden sich gemäß der Umgebungstemperatur, Tag und Nacht. Heißt ebenfalls, dass diese erschaffene, generierende Kraft den Gegensatz benötigt, um zu kreieren. Nochmals sei betont, dass jede Entwicklung eines Lebens und der damit verbundene Körperaufbau nicht, wie der Mensch heute annimmt, nur ein Wärme, sondern auch ein Kälteprozess ist. Denn nur können das Leben generieren. Welches Wort fehlt? Kalt, warm, hell, dunkel, hart, weich. Denn nur Gegensätze können das Leben generieren. Das ist ein sehr, sehr interessantes Experiment. Heute noch darüber nachgedacht. Eigentlich müsste man das mal nachbauen und mal machen. Ja, da gibt es auch eine Skizze von. Kann ich mal in die Telegram-Gruppe stellen. Ist ganz, ganz simpel zu kreieren und nachzubauen. Nur gemäß der Temperatur passieren diese Dinge. Einmal steigt es im einen, dann steigt es im anderen und wird wieder ausbalanciert. Und das, ich habe das auch schon oft beobachtet, viele von euch bestimmt auch, gerade beim Basilikum diese Saison. Wir haben ungefähr so 10 Töpfe Basilikum, weil wir den immer brauchen, für alles. Wir lieben Basilikum. Und jedes Mal, gehen wir morgens an diesen Töpfen vorbei und denken, Mama mia, das ist doch Nacht, das ist doch eine Fledermaus. Basilikum ist doch eine Fledermaus. Was macht denn der nachts? Der schießt ja nachts raus, der wächst nachts, das ist unglaublich. Und genauso ist das, was das Experiment zeigt. Diese Temperaturunterschiede allein zwischen Tag und Nacht sorgen für ein Spiel des steigenden Wassers, des sinkenden Wassers. Ja, nicht mit Unterdruck und was weiß ich was für ein Quatsch. Ja, wie soll bitte Wasser aus einer Wurzel aufgenommen werden, in einer Eiche 30 Meter hochsteigen bis in den letzten Ast? Das kann nur funktionieren über Stoffwechsel von Wasser und diese frequenten magnetischen Prozesse aufgrund der sich ändernden spezifischen Eigenschaften des Wassers, des leichter werdenden Wassers, des dichter werdenden Wassers. Der Schauberger, der wirft so viel Gehörtes und Gelerntes um. Der bringt so viel Licht auf Themen, die überhaupt nie Thema waren und überhaupt nie Thema sind. Weil die so normal und gewohnt aussehen. Oh, da fließt ein Fluss, oh, da regnet, oh, da ist Wasser. Flussläufe, Uferzonen, Stoffwechsel des Wassers. Die Bildung und Bewegung des Grundwassers. Ja, wie viele Menschen haben sich schon mal darüber Gedanken gemacht? Ja, warte mal, eigentlich müsste das Wasser im Boden ja auch steigen, weil ansonsten kann es ja gar nicht auf die 1000 Meter kommen. Hey, wie soll das denn gehen? Warum ist denn da Wasser? Und dann erzählt er noch von Kieselsteinen, die durch tragfähiges, schleppendes Wasser aneinander gerieben werden und dann quasi den Fluss zum Erleuchten bringen. Ich lese euch jetzt die kleine Anekdote dazu vor, zum Abschluss der Folge. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden noch eine vierte Folge machen, speziell zu den Heilerfolgen, die Schauberger hatte mit seinem eigens kreierten, ionisierten Quellwassers. www.healthresolution.de, Telegram, Health Resolution Podcast. Die vierte Episode kommt. Und jetzt kommt eine kleine Geschichte aus Viktor Schaubergers Leben. Während ich die Hände wusch, bemerkte ich etwa 2 Meter tief unter dem Wasser Senklinge, das sind untergegangene Buchenklötze, am Grunde liegen, die ein merkwürdiges Bewegungsspiel trieben. Das Wasser war bewegungslos und trotzdem huschten die schweren Buchenklötze knapp oberhalb des sandigen Grundes hin und her, zogen sich gegenseitig an, stießen sich ab, genauso wie Korkstreifen, die man in abkühlendes Wasser legt. Können wir auch mal machen. Plötzlich richtete sich ein schwerer Buchenklotz auf und schoss wie ein Pfeil an die Oberfläche des Wassers, tauchte bzw. ragte etwa 10 Zentimeter über die Wasseroberfläche und umgab sich sofort mit einem Eiskranz, der ihn wie eine Halskrause umschloss. Im nächsten Moment schoss ein zweiter, ein dritter und so weiter empor, und so pendelten innerhalb weniger Minuten zahlreiche Buchenklötze wie Stehaufmännchen, die jedes eine putzige Halskrause trugen, im Wasser. Auftauchende Senklinge waren für mich nichts Neues. Jeder Gebirgsholzknecht kennt dieses Aufschweben von Senkholz bei großer Kälte, die bei warmer Witterung wiederum absinken, wenn ein plötzlich eintretendes Tauwetterwasser die Senklinge, solange sie ihre Eiskrause noch tragen, nicht abführt. Aber was nun kam, machte mich stutzig. Am Grunde des ruhig stehenden Wassers befanden sich auch einige etwa kopfgroße ovale Steine. Nach Sonnenuntergang wurde es noch kälter, als es schon war. Plötzlich begannen die schweren Steine das gleiche Spiel wie vorher die schweren, angesoffenen Buchenklötze. Wieder zuerst dieses gegenseitige Haschen, das gegenseitige Anziehen und Abstoßen der am Grunde hin und her huschenden Steine. Da, ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, richtete sich einer der größten Steine auf und schoss im nächsten Moment auf die Oberfläche des Wassers, umgab sich auch mit einer eisigen Halskrause und pendelte neben den hölzernen Stehaufmännchen im Wasser. Kurz darauf erschien ein zweiter, ein dritter und wieder nach wenigen Minuten lag kein einziger Stein mehr am Grunde, sondern sie alle schwammen, allen archimedischen Gesetzen zum Hohn, auf der spiegelglatten Oberfläche des Wassers. Mit dem Bergstock fischte ich die Buchenklötze und Steine, die teils einzeln umherschwammen, teils an der Oberfläche anfroren zusammen. Ein kleiner Anstoß genügte, um Hölzer und Steine fest aneinander zu ketten. Denn Holz und Steine zogen sich magnetisch an und froren sofort zusammen. Mit dem Bergstock spritzte ich noch Wasser dazwischen und so gelang es mir nach und nach, so viele Hölzer und Steine zusammenzuschweißen, dass ich ein tragbares Floß bekam, das ich vorsichtig betrat und sah, dass es trug. Den Bartgams im Tragriemen geschultert, den Stutzen, das ist das Jagdgewehr, dazu fuhr ich nun zwar etwas knieweich, immerhin aber mit dem Bergstock rudernd glücklich hinüber, erreichte auch einen passenden Ausstieg und kam zwar schwitzend, aber ohne weiteres Hindernis frühmorgens nach Hause. Am nächsten Tage zog es mich wieder zu der Stelle, wo ich mein Floß unversehrt fand und durch teilweise Trennung feststellen konnte, dass es sich faktisch um magnetische Kräfte handelt, die bei sehr großer Kälte zwischen aufschwebenden Hölzern und Steinen entstand. One love. And I'm out. The food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean. Probably might sound like a preachy thing, but maybe I can reach these teens. Look, look, no soda, no white foods, the right moves. I might lose, now I ain't looking to fight.